Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Silvia Engels, guten Abend. Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen machte heute Nachmittag deutlich, dass er von zu viel Konjunkturpessimismus nichts wissen will.
Heute erhöhen wir die Wachstumserwartung für Deutschland moderat auf 0,3%.
Mehr zur Frühjahrsprojektion des grünen Politikers gleich. Außerdem, die AfD hält trotz des Spionageverdachts gegen einen Mitarbeiter von Maximilian Krah an Krahs Europaspitzenkandidatur fest. Der CDU-Abgeordnete Heilmann klagt auf mehr Zeit für Beratung des geänderten Klimaschutzgesetzes vor dem Bundesverfassungsgericht. Der britische Premier Sunak und Bundeskanzler Scholz rufen zu mehr Militärunterstützung für die Ukraine auf. Und der Hintergrund ab 18.40 Uhr dreht sich um die Lage speziell in der Westukraine. Starten wollen wir die Sendung aber in Ankara. Dort hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen dreitägigen Besuch beendet. Und der politisch schwierigste Termin lag ganz am Schluss. Ein Treffen und ausführliches Gespräch mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Frank Kapellan hat den Abschlusstag verfolgt.
Mit der Kranzniederlegung am Mausoleum von Staatsgründer Kemal Atatürk beginnt der Tag in Ankara. Steinmeier hat Erdogan erst im November in Berlin empfangen. In den bisher 7 Jahren seiner Amtszeit aber wurde eine Reise in die Türkei immer wieder aufgeschoben. Zu groß waren die Differenzen. Es schien wenig angebracht, einen Autokraten zu hofieren, der Menschenrechte mit Füßen tritt. Doch jetzt gibt es das volle Programm. Vor dem Präsidentenpalast wird Steinmeier mit militärischen Ehren empfangen. Salutschüsse knallen, als der Bundespräsident über den türkisfarbenen Teppich am Ehrenspalier vorbeischreitet. Die Türkei wird gebraucht, sei es als möglicher Vermittler im Nahen Osten oder im Umgang mit Putin.
Wir wollen und müssen die humanitäre Lage in Gaza verbessern. Wir wollen und müssen die Ausweitung des Krieges zum Flächenbrand in der Region verbessern. Auch dabei kommt der Türkei eine ganz wichtige Rolle zu.
Die Meinungsverschiedenheiten liegen auf der Hand. Sie werden Steinmeier auf seiner Reise immer wieder vor Augen geführt. Pro-palästinensische Demonstranten säumen seinen Weg. Deutschlands Unterstützung für Israel stößt in der Türkei auf starken Gegenwind. Warum Deutschland Israel mit Waffen unterstützt, wird Steinmeier gefragt, obwohl es doch eine Klage wegen Völkermordes gegen Israel gäbe.
Sie haben aus der Klageschrift Nicaraguas zitiert. Das ist erkennbar nicht unsere Auffassung. Deshalb wehren wir uns natürlich vor dem Gericht auch gegen jeden Anschein, dass es sich bei der deutschen Unterstützung um einen Beitrag zum Völkermord handelt.
Erdogan spricht nicht von den Gräueln der Hamas. Der türkische Präsident fordert allein ein Ende der so wörtlich israelischen Aggression.
Es ist jedem bekannt, dass solange die Aggressionen Israels andauern, die Bedrohung für den regionalen und globalen Frieden weiter zunehmen werden. Die Eskalation zwischen dem Iran und Israel in der vergangenen Woche ist das jüngste und deutlichste Beispiel dafür.
Präsident Erdogan hatte die Hamas als Befreiungsorganisation bezeichnet. Kurz vor dem Besuch des deutschen Präsidenten hatte er vor einigen Tagen Hamas-Auslandschef Haniyeh empfangen. Erdogan kündigt an, sich um eine Freilassung der israelischen Geiseln zu bemühen. Gebraucht wird Ankara auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Das Getreideabkommen mit Russland ist durch türkisches Engagement zustande gekommen. Andererseits unterläuft Erdogan die westlichen Sanktionen gegen Putin, kauft günstig Öl und Gas. Finanzminister Christian Lindner, Steinmeier hat ihn als Vertreter der Bundesregierung mitgenommen, trifft sich mit seinem türkischen Amtskollegen.
Türkei ist nicht auf der Linie der Europäischen Union bei den Sanktionen, deshalb ist das fortwährend ein Thema.
Der Brand in Solingen, bei dem 4 Menschen ums Leben kamen, bewegt Erdogan und die türkische Öffentlichkeit. Gut 30 Jahre nach dem Brandanschlag ist die Sorge groß, es könnte sich erneut um einen fremdenfeindlichen Anschlag gehandelt haben. Die sogenannte Döner-Debatte hingegen versuchen beide Präsidenten zu beenden. Dass die deutsche Delegation 60 Kilogramm Dönerfleisch aus Berlin mitgebracht hatte für Unmut gesorgt. Erdogan meint dazu nur kurz und knapp und voller Ironie: In Istanbul ist der Döner wohl aus. Beim gemeinsamen Mittagessen beweist der türkische Präsident Humor und offeriert einen Döner, einen aus der Türkei.
Frank Kapellan und damit ins Inland. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute hatten zuletzt ihre Konjunkturprognose scharf abgesenkt und nur noch mit 0,1% Wachstum für das laufende Jahr gerechnet. Auch der Internationale Währungsfonds erwartet für Deutschland eine im Vergleich zu anderen Industrienationen schwächere Entwicklung. Doch Wirtschaftsminister Habeck rechnet mit einer Frühjahrsbelebung, er hob seine Prognose heute an. Jörg Münchenberg.
Es ist nur eine Mini-Korrektur nach oben. Nach den Berechnungen des Wirtschaftsministeriums dürfte die deutsche Konjunktur in diesem Jahr um 0,3% zulegen, anstatt nur um 0,1%, wie noch vor 2 Monaten prognostiziert. Verantwortlich für die Anpassung, so der zuständige Minister Robert Habeck von den Grünen, sei das Anziehen der Binnennachfrage, weil auch die Inflationsrate im kommenden Jahr laut Projektion auf 1,8% zurückgehen wird.
Eine geringere Inflation heißt, dass mehr Geld von dem verfügbaren Haushaltseinkommen verfügbar ist und dieses Geld verkonsumiert werden kann. Das heißt, das Absinken der Inflation wird zu einer Nachfrage der Konsumenten führen. Die Menschen haben wieder mehr Geld im Portemonnaie und werden dieses Geld nach Lage der Dinge auch ausgeben. Die Kaufkraft nimmt also zu, die Reallöhne steigen und das wird dann zu einer binnenwirtschaftlichen Erholung beitragen.
Was aber nichts daran ändern wird, dass die Konjunkturaussichten insgesamt verhalten sind. Auch 2025 wird laut Prognose die Wirtschaft lediglich um 1% zulegen. Und das sogenannte Potenzialwachstum, also die vollständige Auslastung der vorhandenen Produktionskapazitäten, bleibt schwach. Insofern das nüchterne Fazit des Wirtschaftsministers.
Deutschland ist abgefallen in der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Ländern. Das ist ein Problem, das sich über die letzten Jahre aufgebaut hat. Und vielleicht darf man es hemdsärmlich so formulieren, weil es so gut lief, haben wir uns wirtschaftspolitisch in den letzten Jahren eine gewisse Schludrigkeit erlaubt und haben die Probleme, die ja erkennbar gewesen sind, nicht mit der Konsequenz und Härte bearbeitet.
Was nun die Ampelkoalition kurzfristig dagegen unternehmen will, Stichwort Konjunkturpaket, darauf gab der Wirtschaftsminister heute keine konkreten Antworten. Vielmehr machte Habeck gerade in Richtung FDP deutlich, was seiner Meinung nach nicht funktionieren wird. Etwa die Abschaffung des Solidaritätszuschlags oder eine umfangreiche Entlastung der Wirtschaft durch großzügige Abschreibungsregeln, wie von den Liberalen zu Beginn der Woche in einem 12-Punkte-Programm gefordert.
Ich glaube, eine breite Absenkung von Steuern, so sehr man sie sich wünschen könnte, gibt der Haushalt nicht her. Möglicherweise ist sie dann auch nicht zielgenau, verleppert quasi. Wir haben ja kein Problem mit der Sparquote. Also, dass mehr Geld zurückgehalten wird, kann jetzt nicht Sinn der ganzen Übung sein, sondern es muss dann eine Incentivierung geben, wenn es zu Investitionen führt.
Für zielgerichtete Subventionen hatte sich Habeck schon bei früherer Gelegenheit ausgesprochen, was wiederum die FDP ablehnt. Letztlich ist beim heutigen Auftritt des Wirtschaftsministers vor allem eines deutlich geworden. In Sachen Wachstumspaket liegen die Positionen der Ampelpartner auch zum Leidwesen des Wirtschaftsministers noch weit auseinander.
Natürlich ist eine uneinige Regierung jetzt auch nicht gerade hilfreich, um Vertrauen in das Land und in die Entscheidung des Landes zu treffen. So, und deswegen ist ja die logische Konsequenz, dass ich jetzt nicht einzelne Punkte von Parteianträgen kommentiere, sondern darauf hinarbeite, dass wir als Regierung geschlossen und gemeinsam Lösungen präsentieren.
Wirtschaftsminister Habeck im Beitrag von Jörg Münchenberg. Und zur Frühjahrsprognose auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Es war nur noch Formsache, dass das Bundeskabinett heute eine Erhöhung der Renten auf den Weg brachte. Doch es gibt etwas Besonderes. Erstmals gilt das Plus von knapp 4,6% für Ost- wie westdeutsche Rentner gleichermaßen. Hans-Joachim Viehweger.
Schon in den vergangenen Jahren sind die Renten kräftig gestiegen. Doch die hohe Inflation hat das Plus dabei mehr als aufgefressen. Das ist in diesem Jahr anders. Einer erwarteten Inflation von rund 2,5% steht ein Plus von knapp 4,6% bei der Rente gegenüber. Von einer guten Nachricht für die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner spricht denn auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD.
Der Hintergrund ist, dass wir einen starken Arbeitsmarkt haben. Noch nie waren so viele Menschen in Arbeit in Deutschland wie heute. Und der zweite Grund ist, dass wir kräftige Lohnabschlüsse haben.
Basis für die Berechnung der Rentenanpassung ist nämlich die allgemeine Lohnentwicklung. Berücksichtigt wird auch, wie sich die Zahl der Rentenbezieher im Vergleich zur Zahl der Beitragszahler entwickelt. Heil kündigte an, dass das geplante Rentenpaket der Ampelkoalition im Mai im Kabinett behandelt werden soll. Es sieht die Einführung der sogenannten Aktienrente vor. Außerdem soll festgeschrieben werden, dass die Renten nicht unter ein bestimmtes Niveau fallen dürfen.
Hans-Joachim Viehweger. Am Montagabend veranlasste die Bundesanwaltschaft, einen Mitarbeiter des AfD-Europa-Abgeordneten Maximilian Krah verhaften zu lassen. Der Grund? Agententätigkeit für China, so der Verdacht. Heute wurde Haftbefehl gegen den Mitarbeiter erlassen. Maximilian Krah, der auch auf Listenplatz 1 der AfD für die Europawahl steht, beriet mittlerweile mit der AfD-Parteispitze über den Fall. Ergebnis? Er bleibt Europaspitzenkandidat der AfD. Volker Fintermer aus Berlin.
Maximilian Krah war von den Bundesvorsitzenden der AfD einbestellt worden. Aber nach dem Gespräch trat er alleine vor die Mikrofone, ohne die beiden Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla, und erklärte:
Nachdem heute der Haftbefehl bestätigt wurde, werde ich noch am heutigen Tag den betreffenden Mitarbeiter kündigen. Bin sehr an der Aufklärung interessiert. Der Wahlkampf wird jetzt natürlich durch diese Angelegenheit furchtbar überschattet. Aus dem Grund sind wir übereingekommen, dass ich am Samstag in Donaueschingen nicht dabei sein werde. Wenn Sie jetzt aber glauben, das sei das Ende meiner Spitzenkandidatur, dann muss ich Sie enttäuschen. Ich bin und bleibe Spitzenkandidat.
Die AfD zieht also keine weitreichenden Konsequenzen aus der Verhaftung des deutsch-chinesischen Mitarbeiters von Maximilian Krah, der bereits seit 2019 für den EU-Parlamentarier arbeitet und dem die Bundesanwaltschaft Spionagetätigkeit für China und das Ausspionieren von chinesischen Oppositionellen in Deutschland vorwirft, weshalb er jetzt in Untersuchungshaft sitzt. Von den beiden Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla folgte nur eine vierzeilige Erklärung, in der sie von einer Rufschädigung gegenüber Maximilian Krah sprechen, der mit der sofortigen Entlassung des Mitarbeiters Konsequenzen gezogen habe. Und durch Krahs Fernbleiben vom Wahlkampfauftakt werde das Ansehen der Partei nicht belastet. Der Wahlkampfauftakt der AfD für die Europawahl soll am kommenden Samstag in Donaueschingen stattfinden und eigentlich war der Termin ganz auf den Spitzenkandidaten Maximilian Krah zugeschnitten. Der gab heute sogleich die neue Stoßrichtung für die kommenden Wochen bekannt.
Es geht jetzt darum, dass wir den Wahlkampf wieder auf die europäischen Themen fokussieren und wegkommen von dieser letztlich sehr unangenehmen Angelegenheit. Es bleibt aber dabei, dass ich kein persönliches Fehlverhalten mir vorzuwerfen habe.
Obwohl der beschuldigte Mitarbeiter bereits seit 5 Jahren für Krah tätig ist und selbst Parteifreunde wie der EU-Abgeordnete Nikolaus Fest schon länger auch öffentlich Zweifel an der rechtschaffenden Tätigkeit des Mitarbeiters im EU-Parlament erhoben haben, weist Krah jegliche Mitschuld von sich und wird dabei von der Parteispitze unterstützt. Der grüne Europapolitiker Reinhard Bütikofer und Vorsitzende der Parlamentsdelegation für die Beziehungen zu China kommt am Morgen im Deutschlandfunk zu einer ganz anderen Einschätzung.
Tatsächlich kann ich mir nicht vorstellen, dass Herrn Krah unbekannt war, was sein Mitarbeiter treibt. Über den ganzen Verlauf der Legislaturperiode war er der lauteste Vasall Chinas im EP von der Rechten.
Auch Bundeskanzler Olaf Scholz wurde heute nach den jüngsten Spionagefällen befragt und erklärte, es sei jetzt die Sache der Justiz, das aufzuklären, denn man könne Spionage nicht akzeptieren, egal aus welchem Land sie komme.
Der Verdacht, der hier sich gegen Mitarbeiter und Kandidaten der AfD richtet, das, was wir da erfahren haben, das finde ich sehr, sehr, sehr besorgniserregend.
Maßgeblich werden am Ende aber die Erkenntnisse der Ermittlungsbehörden bleiben.
Volker Fintermer und zur Entwicklung bei der AfD auch unser Podcast Der Tag. Sie finden ihn in der DLF Audiothek App. Und noch das hier. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat nach Angaben eines Sprechers mittlerweile 2 Vorermittlungsverfahren gegen Maximilian Krah wegen angeblicher Zahlungen aus prorussischen Quellen und angeblichen chinesischen Zahlungen eingeleitet. Themenwechsel. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann wurde vor knapp einem Jahr ziemlich bekannt. Damals hatte er allein und ohne breite Unterstützung seiner Fraktion vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Und zwar, weil er zu wenig Zeit zur Befassung mit dem damaligen Entwurf für das sogenannte Heizungsgesetz der Ampelregierung gehabt habe. Karlsruhe gab ihm recht. Der Bundestagsbeschluss musste damals verschoben werden. Nun startet Heilmann rund um das Klimaschutzgesetz eine neue Klage. An Katrin Büsker.
Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann sieht seine Rechte als Parlamentarier eingeschränkt. Erneut. Schon beim Heizungsgesetz hatte Heilmann im letzten Jahr Beschwerde eingereicht und Recht bekommen, weil die Ampel zu wenig Zeit für die parlamentarische Beratung eingeräumt hatte.
Kein Antrag in einem Kleingartenverein würde rechtmäßig mit dieser Art des Vorgehens beschlossen werden können. Und dann können wir das als Deutscher Bundestag auch nicht machen.
Heilmann geht es dabei erst einmal rein um das Verfahren. Nach einem Kompromiss der Ampelkoalitionäre in der vergangenen Woche wurden Änderungen am Gesetz vorgenommen, die Heilmann für zu weitreichend hält, um sich darüber innerhalb weniger Tage ein Urteil zu bilden. Die Union hatte heute deshalb im Ausschuss für Klimaschutz und Energie eine weitere Anhörung von Fachleuten beantragt, was die Ampelkoalitionäre abgelehnt hatten.
Ich habe heute meine Kollegen im Ausschuss gefragt, wollen wir nachfolgenden Generationen bei diesem Thema ernsthaft sagen, wir haben uns 4 Tage Zeit genommen, diese sehr schwierigen verfassungsrechtlichen, übrigens auch europarechtlich schwierigen Fragen, die auch in der Auswirkung im Klimabereich sehr komplex sind, wollen wir uns da wirklich nur 4 Tage für Zeit nehmen? Ich halte das für schlicht unzumutbar.
Der CDU-Politiker verweist dazu auch auf die Anhörung von Fachleuten im vergangenen November. Damals hatten mehrere geladene Sachverständige die Verfassungsmäßigkeit der Gesetzesänderung angezweifelt. In seinem Antrag, der heute Mittag beim Verfassungsgericht eingegangen ist, zitiert Heilmann unter anderem die grünen Parlamentarierin Lisa Badum, die in der Anhörung gesagt hatte:
Ja, vielen Dank für die Statements. Lass mich natürlich auch sehr nachdenklich zurück, insbesondere die Ausführungen mit Hinblick auf unsere Verfassung. Das zeigt, dass wir eine gründliche Beratung dieses Gesetzes brauchen.
Diese aber habe es nicht gegeben, so Heilmann.
Und die Verfahrensfehler halte ich für noch gravierender, als sie beim Heizungsgesetz waren.
Wofür es auch gar keine Not gäbe, so der CDU-Politiker. Denn die Ampelkoalition will das Gesetz gar nicht bereits diesen Freitag in den Bundesrat einbringen.
Das Gesetz würde, wenn es Freitag verabschiedet würde, 3 Wochen lang rumliegen und dann dem Bundesrat zur Abstimmung vorliegen.
Genug Zeit also, mit der Abstimmung zu warten und weitere Beratungen zu ermöglichen, so Heilmann. Beim Solarpaket habe die Ampelkoalition dies auch umgesetzt. Hierfür war am Montag nach Änderungen eine weitere Expertenanhörung angesetzt worden. Auch dieses Gesetz soll am Freitag beschlossen werden. Das Bundesverfassungsgericht muss nun im Eiltempo entscheiden, ob der Bundestag sich dann auch mit dem Klimaschutzgesetz befassen kann.
Ann-Kathrin Büsker, und wir bleiben rechtlich. Artikel 38 des Grundgesetzes legt fest, dass die Abgeordneten des Bundestages in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl bestimmt werden. Bei der Ausgestaltung eines genaueren Wahlgesetzes ist der Bundestag aber relativ frei. Und genau das wird jetzt zum Problem, denn insbesondere kleinere Parteien wie CSU oder Linke werfen den Parteien der Ampelregierung vor, sie mit ihrem neuen Wahlgesetz aus dem Parlament drängen zu wollen. Sie sind vor das Bundesverfassungsgericht gezogen und den 2. Tag der Anhörung dort hat Gudula Geuter verfolgt.
Das vielleicht umstrittenste Element des neuen Wahlrechts riefen die Richter am späten Nachmittag auf, die neuen höheren Hürden für kleinere oder regionale Parteien. Bisher verband man diese Regel vor allem mit der Linkspartei. Weil sie 3 Direktmandate errungen hat, ist sie im Bundestag und das, obwohl sie die 5%-Hürde knapp verfehlt hat. Diese sogenannte Grundmandatsklausel ist gestrichen. Damit werden eben alle Parteien gleich behandelt, sagt Konstantin Kuhle, FDP.
Ich selber bin ja Vertreter einer Partei, die schon mal an der 5%-Hürde gescheitert ist, dass diese Regel für alle ausnahmslos gelten soll. Das ist, glaube ich, auch etwas, was viele Bürgerinnen und Bürger verstehen würden.
Theoretisch könnte aber auch die CSU betroffen sein, die bei der letzten Wahl bundesweit hochgerechnet, und darum geht es, gerade mal 5,2% erreicht hatte.
Eine Sonderregel für eine bestimmte Partei ist mit einem bundesweiten Wahlrecht kaum vereinbar,
sagt das Mitglied der Ampelkoalition Kuhle. Neben der Linken klagt auch die CSU, die Unionsfraktion und auch die bayerische Landesregierung. Es gehe nicht nur um die CSU, so Bayerns Innenminister Joachim Herrmann.
Wir als CSU in Bayern erreichen nun ohnehin weiterhin, davon gehe ich aus, über 5% der Stimmen. Aber das auch nur, weil unser Bundesland allein schon so groß ist. Wenn man jetzt beispielsweise annehmen würde, es gäbe eine regionale Partei in Sachsen oder in Niedersachsen, dann hätte die überhaupt nur eine Chance, über diese 3-Mandatsklausel reinzukommen.
Mehrere Verfassungsrichter drückten aus, dass sie beim neuen Recht ein Störgefühl haben. Auch wenn eine Grundmandatsklausel vielleicht nicht nötig sei, Die Wirkung sei nun einmal geübte Praxis, so Holger Wöckel. Und Rona Fetzer verwies mit Blick auf die CSU auf gewachsene Parteistrukturen. Das sei kein Verfassungsargument, antwortete Florian Meine, einer der rechtlichen Vertreter des Bundestages. Er sprach von einer Platzhirschregelung für etablierte Parteien. Neue regionale Parteien könnten dagegen ohnehin nicht hoffen, 3 Direktmandate zu erringen. Sie könnten allenfalls versuchen, die 5%-Hürde zu überwinden. Auch das aber würde kleineren Gruppierungen mit dem neuen Recht erschwert, beklagte Ralf-Uwe Beck. Er steht für mehrere tausend Bürger, die sich vor allem gegen die 5%-Klausel wenden und deshalb Verfassungsbeschwerde eingelegt haben.
Es sind bei der letzten Bundestagswahl 4 Millionen Stimmen unter den Tisch gefallen. Mit der jetzigen Wahlrechtsreform könnte jede 5. Stimme nicht im Bundestag vertreten sein.
Gerade in Zeiten der Zersplitterung gebe die Prozenthürde Stabilität, so dagegen Vertreter des Bundestages. Mehrere Stunden lang hatten Gegner und Befürworter zuvor darüber diskutiert, dass nach dem neuen Recht allein die Zahl der Zweitstimmen über die Zahl der Sitze für eine Partei entscheidet, mit der Folge, dass auch Erstplatzierte im Wahlkreis leer ausgehen können. Wie die Verfassungsrichter diese Frage sehen, war nicht klar erkennbar. In einigen Monaten werden sie ihr Urteil verkünden. Dann wird klar, nach welchem Recht der nächste Bundestag gewählt wird.
Gudula Geuter berichtete aus Karlsruhe. Seit 1,5 Jahren ist Rishi Sunak britischer Premierminister. Es dauerte allerdings bis heute, bis der Tory-Politiker zum Antrittsbesuch nach Berlin kam. Vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass seit dem Brexit die deutsch-britischen Beziehungen nicht mehr ganz so eng sind. Doch einen Eindruck von Distanz wollte Sunak heute in Berlin hörbar verwischen, hat Stefan Dietjen beobachtet.
Olaf, mein Freund, it's a real pleasure to be with you.
Als alten Freund begrüßt Rishi Sunak den Bundeskanzler beim späten Antrittsbesuch in Berlin. Mit Scholz hat er bereits zusammengearbeitet, als beide noch Finanzminister waren.
Which took in some part inspiration from your Kurzarbeit policy that you had instituted previously.
Beim Treffen der beiden Regierungschefs im Kanzleramt geht es heute vor allem um ein Thema, die Zusammenarbeit in Militär- und Sicherheitsfragen.
Ohne Sicherheit ist alles nichts,
setzt Olaf Scholz gleich zu Beginn seine Überschrift über die gemeinsame Pressekonferenz. Konkret geht es vor allem um die Zusammenarbeit bei der militärischen Unterstützung der Ukraine. Am Tag nach der Entscheidung des US-Senats in Washington, das monatelang blockierte Hilfspaket der USA für die Ukraine freizugeben, soll das Treffen der wichtigsten Verbündeten in Europa ein Signal sein. Scholz und Sunak betonen, dass sie wissen, Europa müsse seine eigenen Verteidigungsanstrengungen weiter erhöhen, auch unabhängig davon, wer nach der Präsidentschaftswahl im November im Weißen Haus regiert.
Für uns hier in Europa bedeutet das, dass wir den europäischen Pfeiler der NATO stärken müssen. Auch und ganz besonders, wenn es darum geht, über ein ausreichendes Abschreckungspotenzial zu verfügen.
Gleich mehrfach weist Olaf Scholz darauf hin, dass Deutschland zusammen mit Großbritannien der größte Unterstützer der Ukraine sei. Und auch Sunak schreibt dem Bundeskanzler höchstpersönlich zu, die Zeitenwende auch bei den deutschen Verteidigungsausgaben eingeleitet zu haben.
And Olaf, I want to congratulate you on your leadership in recognizing the Zeitenwende and you taking the historic decision to increase Germany's defense spending.
Sunak indes ist gerade erst noch einen Schritt weiter gegangen. Während die Bundesregierung den NATO-Partnern vermeldet, mit Hilfe des Sondervermögens für die Bundeswehr erstmals das 2%-Ziel zu erreichen, hat Sunak gestern bei einem Besuch in Polen angekündigt, das britische Verteidigungsbudget bis 2030 auf 2,5% des Bruttoinlandsprodukts anzuheben. Finanziert unter anderem durch Personalabbau im öffentlichen Dienst, zugleich sollen Wirtschaft und Konsum im Vereinigten Königreich durch Steuerentlastungen angekurbelt werden. Es ist unsere Aufgabe als Politiker, das Notwendige zu tun, um Sicherheit für unsere Länder und unseren Kontinent zu gewährleisten und für unsere Werte einzustehen. Das hat Großbritannien immer getan. Was ich gestern angekündigt habe, ist das größte Verteidigungsprogramm der letzten Generation. Es ist voll finanziert, folgt einem Plan und basiert auf der Stärke unserer Volkswirtschaft. Sunak und Scholz kündigten an, die Zusammenarbeit Großbritanniens und Deutschlands bei Rüstungs- und Verteidigungsprojekten zu intensivieren. Das solle für die Entwicklung eines Artilleriesystems, die Weiterentwicklung des Eurofighters und den gemeinsam mit Frankreich entwickelten Radpanzer Boxer gelten. Scholz nannte auch die von ihm mit vorangetriebene europäische Luftverteidigungsinitiative European Sky Shield, deren genaue Ausgestaltung allerdings mit Frankreich umstritten ist. Kurzfristig wollen Scholz und Sunak vor allem die Ukraine noch stärker bei der Luftverteidigung unterstützen.
Stefan Detjen aus Berlin. Im Januar wurden aus israelischen Quellen schwere Vorwürfe gegen das UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA bekannt. Demnach sollen mehrere UNRWA-Mitarbeiter am Terrorüberfall der Hamas im Oktober beteiligt gewesen sein. Die UNO setzte daraufhin eine Kommission zur Untersuchung der Vorwürfe ein und die kam Anfang der Woche zu dem Ergebnis, es lägen keine Belege für eine Verwicklung der Mitarbeiter in Terrororganisationen vor. Israel kritisierte den Bericht wiederum als zu oberflächlich, doch die Bundesregierung will nun ihre ausgesetzte Zusammenarbeit mit UNRWA fortsetzen. Aus Tel Aviv, Tim Aßmann.
Gerade in der aktuellen Situation ist das Hilfswerk der Vereinten Nationen im Gazastreifen aus Sicht der Bundesregierung unersetzlich. Auch deshalb wollen das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für Zusammenarbeit die zuletzt ausgesetzte finanzielle Förderung des Hilfswerks in dem Kriegsgebiet in Kürze wieder aufnehmen. Mit Blick auf den israelischen Vorwurf, die UN-Organisation sei im Gazastreifen von der Hamas unterwandert, sieht Bundesentwicklungsministerin Schulze das Hilfswerk entlastet durch einen aktuellen unabhängigen Untersuchungsbericht im Auftrag der Vereinten Nationen.
Mit diesem Bericht ist erst einmal klar, die Arbeit dieser Organisation ist sinnvoll, ist richtig. Sie erreicht die Menschen vor Ort. Die Gelder kommen dort an, wo sie ankommen sollen.
Unterstrich die Ministerin am Rande eines Besuchs in der Region. Die Bundesregierung fördert auch Projekte des UN-Hilfswerks im palästinensischen Westjordanland. Bei einem Besuch in Ramallah vereinbarte die Bundesentwicklungsministerin mit der dortigen Autonomiebehörde außerdem eine Initiative, mit der Jobs in dem verarmten Palästinensergebiet geschaffen werden sollen. Deutschland unterstützt das Programm in diesem Jahr mit rund 25 Millionen Euro.
Tim Aßmann. Jedes Jahr veröffentlicht die Hilfsorganisation Amnesty International einen Bericht zur Lage der Menschenrechte. In diesem Jahr schlagen die Aktivisten besonders laut Alarm. Die internationale Rechtsordnung sei in Gefahr in Konflikten dominierten Doppelstandards. In der Studie gibt es diesbezüglich auch Kritik an der Nahostpolitik der Bundesregierung. Matthias Bertsch mit Einzelheiten.
Menschenrechte sind weltweit bedroht wie seit langem nicht mehr. Das ist das düstere Fazit des aktuellen Berichts von Amnesty International. Betroffen ist vor allem die Zivilbevölkerung, sei es im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine oder im Sudan, wo mehr als 8 Millionen Menschen auf der Flucht vor den bewaffneten Konfliktparteien sind. Aber auch der Militäreinsatz Israels im Gazastreifen verstoße gegen das humanitäre Völkerrecht und könne durch den brutalen Überfall der Hamas nicht gerechtfertigt werden, betonte Julia Duchow. Die Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland wünscht sich auch von der Bundesregierung deutlichere Worte.
Wenn Deutschland, wie im Fall von Israel und dem Konflikt im Gaza, Kriegsverbrechen nicht anspricht, dann wird internationales Recht geschwächt, weil es so aussieht, als würden wir nur dann auf das internationale Recht pochen, wenn es uns in den Kram passt sozusagen. Und dann, wenn befreundete Staaten betroffen sind, wir dann nicht so konsequent die Einhaltung fordern. Und das schwächt die Standards insgesamt, weil dann beim nächsten Mal kann ja eine Konfliktpartei sagen, wieso? Ihr habt es ja auch in dem Konflikt nicht gefordert.
Die klare Parteinahme zugunsten Israels habe auch zu Einschränkungen der Menschenrechte in der Bundesrepublik geführt, so Duchow, vor allem im Bereich der Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Offen antisemitische Parolen seien nicht akzeptabel, doch die Befürchtung allein könne generelle Verbote pro-palästinensischer Demonstrationen nicht rechtfertigen.
Eigentlich sind die Grenzen nur die strafbewehrten Grenzen, also wenn Strafrecht erfasst ist. Und deswegen ist es wichtig, dass die Polizei sehr besonnen und klar überprüft, sind sozusagen Rechtsverstöße, die auch strafbewehrt sind, kommen diese vor. Ich glaube, es ist wichtig, dass es eben keine pauschale Verbote gibt. Und die haben wir 2023 aber beobachten können, die präventiv auch noch ausgesprochen wurden. Und da, glauben wir, ist dann die Verhältnismäßigkeit bei der Einschränkung der Versammlungsfreiheit nicht gewahrt.
Einen weiteren Schwerpunkt legt der Bericht auf die vielfältigen Überwachungstechnologien der künstlichen Intelligenz, kurz KI.
KI wird besonders dort zum Schaden der Menschenrechte eingesetzt, wo es um die Menschenrechte ohnehin schon nicht gut steht.
Erklärt die Amnesty-Expertin für Menschenrechte im digitalen Zeitalter, Lena Rohrbach.
Das ist beispielsweise der Fall in Russland, wo sie zur Überwachung von Demonstrationen eingesetzt wird. In China, wo sie für die Diskriminierung der Uigurinnen und ihre Überwachung eingesetzt wird. Im Iran, wo sie eingesetzt wird, um Frauen zu identifizieren, die sich dem Verschleierungszwang widersetzen. Oder in Staaten, die nicht dafür aufgestellt sind, KI einzusetzen, wie beispielsweise in Serbien, wo Menschen zu Unrecht keine Sozialhilfe mehr erhalten, weil ein algorithmisches System das so beschlossen hat.
Aber auch in demokratischen Staaten habe der Einsatz künstlicher Intelligenz oft negative Konsequenzen für den Menschenrechtsschutz. So verstärkten diskriminierende Algorithmen Ausgrenzung und Rassismus. Und auch die geplante intelligente Videoüberwachung bei den Olympischen Spielen in Frankreich könne zu einem übermäßigen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Aufgenommenen führen, so Rohrbach. Zumal Pilotprojekte nicht selten der erste Schritt zu einer weiteren Nutzung der technologischen Möglichkeiten seien.
Matthias Bertsch über den Jahresbericht von Amnesty International zum Abschluss dieser Informationen am Abend, heute mit Silvia Engels am Mikrofon. Das Abendteam dankt für ihr Interesse. Ihnen noch einen sehr angenehmen Abend.